Du hörst Süß-Sauer der China-Podcast. Diesmal gibt's den zweiten Teil unserer wunderbaren Reise nach Taiwan. Wir nehmen dich mit ins Rainbow Village von Taichung und an den Strand von Tainan. Wir machen mit dir eine Bootsfahrt über den Sonne-Mond-See und erzählen dir von unserem Treffen mit der Göttin Mazu. Außerdem verraten wir dir, wie du mit Bus, Zug und Taxi Geld sparst. Und wenn du jetzt weiterhörst, dann kriegst du mit uns so richtig Fernweh.
Taipei 不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的街道，鹿港的渔村，妈祖庙里烧香的人们。
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Wir sind direkt in den zweiten Teil eingestiegen unseres Reiseberichts nach Taiwan und dein Intro hat ja schon ein bisschen was verraten, was wir da gemacht haben.
Ja, das ist ein Lied über so eine kleine Gemeinde, wo wir waren, nachdem wir diese religiöse Event erlebt haben und was ich gesagt habe, Taipei ist nicht meine Heimat hat kein Neonlicht und die Straße in Lugang, die Fischdörfer in Lugang und die Menschen, die in Mazu-Tempel beten. Also eine Beschreibung von dieser kleinen Gemeinde.
Klingt nach einem sehr schönen Lied, das sehr gut zu unserer wirklich wunderbaren Reise durch Taiwan passt. In der letzten Folge, Folge 55, haben wir euch ja schon mitgenommen nach Taipei, Beitou und Keelung. Wir starten unseren zweiten Reisebericht mit der Stadt Taichung. Die ist nämlich ungefähr eine Stunde von Taipei entfernt, wenn man den Schnellzug nimmt. Liegt im Westen des Landes, ist die zweitgrößte Stadt des Landes und wurde im 17. Jahrhundert von chinesischen Siedlerinnen und Siedlern gegründet und gilt als Wirtschafts- und Kulturzentrum des Landes oder auch ein Wirtschafts- und Kulturzentrum des Landes. Es gibt dort ein Kraftwerk, das hat, wenn ich richtig gelesen habe, den höchsten CO2-Ausstoß weltweit eines Kraftwerks. Und es hat das ganze Jahr über ein mildes Klima, nämlich im Durchschnitt 22 Grad, sehr angenehm. Als wir da waren, hatten wir so bis zu 30 Grad. Deswegen musste man da immer einen kühlen Kopf bewahren und gucken, dass man im Schatten ist. So ging es mir zumindest. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind mit dem Zug angekommen. Und das Interessante fand ich an Taichung, du verlässt den Hauptbahnhof und siehst schon mal Kunst, die sehr interessant ist. Nämlich eine riesige Fliege ist dort eine Skulptur, die man sieht, kann man auch als Fotomotiv nutzen. Und das andere ist ein überlebensgroßer Mensch, der so aus verschiedenen Ringen zusammengesetzt wurde, ähnlich wie das Michelin-Männchen, aber aus ganz kleinen Ringen. Und der zieht 3 oder 4 Waggons oder Kutschen oder so, so sah das aus. Das ist so dieses Entree in die Stadt Taichung, die ich so im Kopf hatte.
Also mein Eindruck in Taichung war erstens total überfordert, weil wir nicht direkt in den Hauptbahnhof angekommen sind, sondern Schnellzugbahnhof, dann... Als Reiseleiter muss ich mich orientieren und das ist mir nicht ganz gelungen. Aber als wir in Taichung angekommen sind, mein Eindruck, diese eine große Dragonfly und dieser große Mensch, das habe ich nicht so ganz gemerkt, sondern was mich beeindruckt hat, war so direkt gegenüber Hauptbahnhof, war neben ein Hochhaus und ein sehr, sehr schäbige, unsanierte, unbewohnte Gebäude, fand ich diesen Kontrast ein bisschen beeindruckend und dann Jugendliche, die Breakdancing geübt haben.
Stimmt, die gab es da auch noch. Also es ist sehr interessant, wenn man den Hauptbahnhof verlässt, dass man gleich so viel Kultur hat an verschiedenen Ecken dort und in verschiedenen Facetten. Und ich habe das schon verdrängt, die Situation am Fernbahnhof. Kann ich kurz erklären, wir wollten dann mit dem Bus oder Taxi weiterfahren und mussten dann bei 30 Grad mit Koffern über so einen riesigen Parkplatz an eine Autobahn. Und da war extrem viel Stau, weil es gab eine Art Motorshow, also Autoshow, so eine Messe. Und da standen halt lauter fancy Autos vor uns und wir haben auf den Bus gewartet und irgendwann, glaube ich, dann doch ein Taxi genommen. So war das, ne? Ja.
Das hat mich sehr frustriert, weil ich als der Reiseführer und Budgetverantwortliche, du wolltest sofort in Taxi einsteigen und ich habe gesagt, nein, wir steigen in den Bus ein. Und dann nachdem wir 30 Minuten unter 30 Grad auf den Bus warten mussten, dann habe ich gesagt, komm, ich buche ein Taxi. Ja.
Vielen Dank dafür nochmal. Also wenn ihr euch für Autos interessiert, es gibt da auch eine Autoshow einmal im Jahr im April. Guckt euch die gerne an. War für uns jetzt nicht so interessant. Kommen wir zurück nach Taichung. Große Stadt. Wir haben sie aber mehr genutzt für Tagesausflüge, um ins Umland zu kommen. Obwohl es in Taichung auch viele Museen gibt, wirklich viele Kulturstätten. Wir haben aber gesagt, nachdem wir viel Zeit in Taipeh und in der Umgebung verbracht hatten, in der ersten Woche wollten wir in der zweiten Woche mehr so das Umland und das Land entdecken. Und so haben wir dann Taichung auch genutzt. Aber es gibt auch sehr schöne Ecken in Taichung, die man sich angucken kann. Zum Beispiel das wirklich faszinierende Rainbow Village. Das liegt im Stadtteil Nantun, westlich in der Stadt. Und das ist ein ehemaliges Militärdorf. Und diese Militärdörfer wurden so in den 30er, 40ern, 50ern gebaut, um temporäre Häuser für Militärangehörige zu haben. Es gibt aber heutzutage noch ein paar davon. Wir haben in der letzten Folge auch erzählt, dass direkt beim Hochhaus Taipei 101 auch ein Militärdorf ist, was sehr schön aussieht. Und das Rainbow Village in Taichung ist wirklich einmalig. Sehr, sehr faszinierend. Das sind nämlich 11 kleine Militärhäuser, die noch übrig geblieben sind. Ich würde sagen, die sind so 2,50 Meter maximal hoch. Die sind nicht so riesig, also auf einer Etage. Und dass es diese Häuser noch gibt, verdankt man dem Rainbow-Opa Huang Yongfu. Er hat nämlich dort gewohnt und war, so sagt die Legende, irgendwann der Einzige, der da noch gewohnt hat. Und um diese Häuser vor dem Abriss zu schützen und weil er sich ein bisschen alleine gefühlt hat, hat er dann diese Häuser farbenprächtig und mit wirklich viel Fantasie bemalt. Und wenn man da durchgeht, dann entdeckt man wirklich an jeder Ecke, an jeder Fassade Figürchen, viele Farben, Symbole. Und es war wirklich sehr, sehr schön, da durchzugehen.
Das hat schon so eine sehr künstlerische Vibe, ne, muss man sagen. Total schön, sehr gute, viele Fotomotivs. Auch lustig, weil da war so eine Künstler, der sich als Airman verkleidet hat.
Stimmt, stimmt.
Und Gitarre gespielt hat und mit Leuten gesungen hat. Interessant und sehr viele Touristen für so eine kleine Dörfchen. Und dort habe ich mein bestes Restaurant-Erlebnis in Taiwan gehabt. Also nach diesem Rainbow Village waren wir so in ein kleines Restaurant, typisch Taiwan-Restaurant, nämlich Einzelperson betrieben, also eine Dame in den 50er und sie hat eigentlich nur zwei Speisen und einmal Udon, einmal normale Nudeln. Und das war so lecker und ich habe dort mein beste Teegetränke gehabt. Das Restaurant heißt Shindy. S-H-I-N-D-Y, ich glaube, Shindys. Also meine kleine Empfehlung, ohne Provision. ja.
Genau, haben wir ja auch viel gesehen. Restaurants, die von einer Person betrieben werden oder vielleicht hilft noch eine zweite oder ein Kind. Und dann haben sie da irgendwie 3-4 Tische stehen. Und das war wirklich sehr herzlich in diesem Restaurant, weil hat auch ein bisschen, glaube ich, Smalltalk gemacht, war wirklich total toll eingerichtet. Und das eigentlich inmitten von einem Wohngebiet hast du dann dieses Rainbow Village und das Restaurant. Das war wirklich ein schöner Start in den Tag.
Ja, ich habe 20 Minuten auf meinen Tee warten müssen, aber das hat sich total gelohnt. Ich bin nicht ein Teetrinker, aber das war so erfrischend. Einfach wunderbar.
Und wenn du ein paar Fotos vom Rainbow Village sehen willst, dann geh mal auf unseren Instagram-Kanal China-Podcast, da haben wir schon was gepostet. Und hier in den Shownotes der Folge gibt es auch einen Blogartikel, in dem du nochmal unsere Reise nach Taichung und auch nach Tainan, alles, was wir in dieser Folge besprechen, nachvollziehen kannst. Also schau mal auf unseren China-Blog. Ein wirklich prägendes und beeindruckendes Erlebnis für mich war die Göttin Mazu. Du hast gerade am Anfang schon davon gesprochen. Und da haben wir was erlebt, was ich wirklich so in Deutschland oder Europa noch nie erlebt habe. Ich erkläre mal kurz, wer ist Mazu? Der Legende nach wurde sie circa 1000 nach Christus geboren und in einem Traum bewahrte sie ihre Brüder vor dem Ertrinken. Und mit 28 Jahren, so heißt es, stieg sie in den Himmel auf. Das heißt wohl, da ist sie gestorben. Und dort errang sie dann zwei Titel, nämlich Göttin des Meeres und Kaiserin des Himmels. Und sie gilt heute als Schutzheilige der Fischer. Das passt ganz gut, weil Taichung sehr nah an der Küste auch liegt. Und als wir im April 2024 in Taiwan waren, war gerade der Geburtstag von Mazu. Der wird nämlich in hunderten Tempeln in Taiwan gefeiert. Und das sind wirklich prächtige Rituale. Und was wir erlebt haben, war eine Prozession durch die Region von Taichung. Und das bedeutet, dass ein Schrein mit der Göttin Mazu durch die Region getragen wurde. Und das Interessante war, dieser Schrein hatte einen GPS-Sender, sodass man immer sehen konnte, wo sich der Schrein gerade befindet. Und wir sind ja dem Schrein auch entgegengefahren und gegangen, weil wir das unbedingt mal sehen wollten.
Genau, na, ganz zufällig, wir waren in so einer Nudelladen und im TV habe ich gesehen, da gibt's diese Prozession und da habe ich dir gesagt, wir müssen da hin. Und dann habe ich mich belesen, dann habe ich diese App runtergeladen, das heißt Dajia Mazu. Also man muss aufpassen, es gibt unterschiedliche Mazu, weil Mazu eins der größten Göttin in Taiwan ist. In Taiwan gibt es mehr als 500 Tempel für sie. Und was wir erlebt haben, das war Dajia Mazu. Und diese Prozession ist also laut Discovery ist einer der drei größten Religion-Events der Welt. Und mit Hilfe dieser App können wir sozusagen Mazu tracken, wo sie gerade ist. Aber ich habe eigentlich auch so einen Zeitplan runtergeladen, so um welche Uhrzeit sie wo sein sollte. Deswegen habe ich ihr gesagt, okay, wir fahren dahin und dann in 30 Minuten sollte sie kommen. Sie ist aber nicht gekommen. Sie hat sich um stundenlang verspätet.
Genau, und das lag nicht an Mazu selber, sondern an dem Andrang, der da war. Und das war wirklich beeindruckend, weil wir sind ja Taxi auch gefahren nochmal, um weiter zu Mazu zu kommen. Auf Kilometern Straße standen wirklich Tausende von Menschen in einer Schlange beziehungsweise an der Straßenseite, um auf diese Prozession zu warten. Es kam dadurch sehr langsam voran. Und wir waren dann ja irgendwann dann an dem Punkt, wo der Schrein war, so, nee, der Schrein nicht, wo sie Mazu durch die Gegend getragen haben. Und das ist wirklich so, dass kaum durchkommen ist. Überall stehen Menschen in der Schlange, weil es bringt Glück, wenn Mazu über einen drüber geht. Das heißt, die Leute stehen in der Schlange und wenn dann diese, wie viel waren das, 10, 12 Männer, die diese Statue tragen, kommen, dann knien sich oder legen sich die Leute hin, auch sehr, sehr alte Menschen waren dabei, damit die Statue über sie rübergetragen werden kann. Und das ist nicht das Einzige, sondern es gibt auch so verschiedene Tempel und auch provisorische Tempel, auch mit einer Bühne, wo dann Mazu hält, wo dann was gesagt wird von einem Moderator, dann wird zusammen gebetet, dann gibt's vielleicht noch ein Feuerwerk und dann zieht Mazu weiter. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung. Ich habe das ja als Außenstehender da erlebt und ich habe jetzt mit Religion gar nichts zu tun, grundsätzlich. Es ist halt wirklich faszinierend gewesen, wie diese Menschen sich, also sehr diszipliniert, aber wirklich gedrängt haben, um unter Mazu durchgehen zu können und dass da halt alle aufeinander Rücksicht genommen haben, obwohl so viel los war. Und die Krönung war noch, dass dann auch regelmäßig ein Feuerwerk war oder Knaller, wenn Mazu dann weitergezogen ist. Also das war wirklich schon sehr, sehr beeindruckend.
Also ich als nicht religiöser Mensch habe nochmal so ein bisschen Vorwurf gemacht, weil sie sich verspätet hat. Da habe ich gesagt, ach Mensch, Masu nimmt sich ja viel Zeit. Dann habe ich aber mehr Verständnis bekommen, als ich mich belesen habe, nämlich, das ist eigentlich die Absicht von den Menschen, Masu aufzuhalten. Masu hat diese Verspätung, weil die Leute sie nicht loslassen wollten. Das ist wahrscheinlich so eine Ehre oder ein Glück, dass Masu dort länger bleibt und so. Deswegen gibt's Böller, gibt's Feuerwerke, gibt's Shows und dass Masu nicht so einfach durchkommt.
Und was wir auch noch gesehen haben, ist, dass auf dem Weg zu Masu wirklich vor jedem Haus, vor jedem Geschäft Gaben an Masu waren. Also dann waren da Tische aufgebaut mit Räucherstäbchen, mit Gaben im Sinne von Getränke, Wasserflasche oder eine Colaflasche oder halt Obst zum Beispiel wurde dort hingestellt, weil wenn Masu vorbeikommt, so habe ich es verstanden, zeigt man, hier ist eine Gabe für dich. Die wird natürlich dann von Masu nicht weggenommen. Aber das war auch nochmal wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass das über Kilometer lang diese Gaben waren. Und was ich auch dazu gelernt habe, es gab auch überall kleine Feuertonnen, wo man wirklich, ich würde nicht sagen kiloweise, aber wirklich paketweise diese Zettel verbrannt hat, auch um Glück zu kriegen von Masu.
Genau, das ist schon eigentlich so ein religiöses Ding, ne? Weil wir waren dann auch in einer der größten Masu-Tempel in Lugang, diese kleine Gemeinde. Da haben wir diese riesige Ofen gesehen. Ja. Da ist auch so ein Ort, wo man diese Zettel reinwerft. Ne? Das heißt Jinlu, Goldofen. Genau, und es gab nicht nur Gabe für Masu, für die Göttin, sondern generell die Leute, die tun was Gutes. Also, weil es gibt so viele Leute, ne, im Hochsommer, und dann gibt's Leute, die freiwillig Getränke, Snacks anbieten, ne, die sagen den Leuten, hey, nimm das, das haben wir selber gemacht, ist kostenlos, ist aber so eine nette Geste. Oder vielleicht große Firmen nutzen das auch als eigene Werbung. Wir haben auch so Eisdealer gesehen. Kostenlose Eis kriegt man.
Stimmt, stimmt.
Ja, wahrscheinlich Werbung für die Firma.
Also Masu war wirklich beeindruckend. Auch dazu findet ihr Fotos bei uns auf dem Instagram-Kanal oder in dem Blogartikel zu unserem zweiten Teil des Reiseberichts. Wir fahren jetzt weiter ins Landesinnere, nämlich zum Sonne-Mond-See. Und zum Thema Fortbewegung sagen wir am Ende dieser Folge nochmal was, um euch nochmal Tipps zu geben, Bus, Bahn, Taxi, was man so nutzt. Wir machen aber erstmal mit unserer kleinen Reise weiter. Der Sonne-Mond-See ist wohl sehr, sehr bekannt, auch in Festlandchina, habe ich mitgekriegt.
Das haben wir in der Schule immer gelernt. In der Grundschule habe ich schon im chinesischen Unterricht gelernt. In Taiwan gibt es zwei Schatz des Landes. Aber wir lernen immer, Taiwan ist ein Teil unseres Landes und da gibt es zwei Schatz. Einer ist der Alishan, so ein Berg, und einer ist der Yuetan, Sonnenmondsee. Das habe ich auch mit einem Masseur gesprochen, als wir bei Massage waren. Der hat gefragt, ey, reist ihr auch nach Sonnenmondsee? Ich habe gesagt, ja, natürlich, das habe ich von der Schule gelernt. das ist der größte Schatz der Insel. Müssen wir hin? Und da hat er gelacht und meinte, ja, wir lernen in der Schule, eins der größten Schatz ist zum Beispiel Huanghelou oder so Taishan, Huashan, sowas in Festlandchina ist. Ja. Ja, ganz interessant.
Also ist auch spannend, wir haben das in der letzten Folge auch schon gesagt, auch im Nationalen Palastmuseum in Taipei sieht man, wie doch diese beiden Kulturen doch auch aufeinander Bezug nehmen und Referenzen haben aufs Kaisertum oder wie du sagst, bei Sehenswürdigkeiten. Genau, der Sonne-Mond-See ist erst 1939 entstanden durch einen Staudamm und war damals und sicherlich bis heute der größte Süßwassersee des Landes und ist ungefähr eine Stunde mit dem Bus entfernt von Taichung. Und als ich da angekommen bin, hatte ich gleich so eine Assoziation und ich will nicht immer europäische Vergleiche mit asiatischen Vergleichen machen, aber damit man als Deutsche oder Deutsche sich das vorstellen kann, es war wie am Comasee in Italien. Es war eine schöne Berglandschaft, ein schönes Panorama, du hast einen See, über den du fahren kannst, es gab Wanderwege und das Besondere, es gibt da noch Bambuswälder da und Teeplantagen, durch die du durchgehen kannst. Also wirklich, wirklich ein sehr schöner Ort und wir hatten perfektes Wetter, Es war totaler Sonnenschein und das war dann auch noch mein Geburtstag, also besonders dann auch für mich. Und wir haben dort eine kleine Rundfahrt gemacht an verschiedene Orte, sage ich gleich nochmal was zu. Aber warum heißt dann eigentlich der Sonne-Mondsee Sonne-Mondsee?
Was ich gelesen habe, aber selber nicht wirklich nachvollziehen konnte, ist wohl, wenn man von einer Seite hinguckt, das sieht wie Mond aus, und wenn man von der anderen Seite aus guckt, dann sieht es wie Sonne aus. Und das hat der Reiseführer in dem Boot uns auch gefragt, ob wir das so sehen können. Und natürlich konnte niemand das sehen.
Ich habe wirklich auf mehrere Karten geguckt und ich habe es auch nicht gesehen. Der Name des Sees ist wunderschön und ich glaube dieser Anekdote. Ich selber bin einfach nicht begabt genug, um das zu erkennen, wo der Mond ist und wo die Sonne ist. Wenn ihr da am Sonne-Mond-See seid, dann lohnt sich wirklich eine Rundfahrt. Und wir sind gestartet mit dem größten Ort, Shuishe. Dort gibt es viele Hotels und auch Restaurants und da ist unsere Tour gestartet und von da hat man schon wirklich einen fantastischen Blick auf dieses Panorama von See und Berg. Und wir sind dann gefahren zum Xuangong-Tempel und da führt so ein kleiner Weg hoch, kann man durch den Bambuswald auch gehen, das war auch wirklich beeindruckend. Und dann sind wir nach Idashao gefahren, das war auch schön, da haben wir dann gegessen, da gibt es auch viele Restaurants und dann hat man sozusagen den gegenüberliegenden Blick auf den Ort, wo wir losgefahren sind. Und auch von da kann man schön wandern. Dann gibt es wirklich einen sehr schönen Steg am Wasser entlang, wirklich sehr schön ausgebaut. Da ist man wirklich in der Natur. Da waren auch nicht viele Touristen unterwegs zu der Zeit, wo wir da waren. Also das war wirklich sehr, sehr entspannt.
Also kleine Tipps, wenn ihr auch mit diesem Boot fahren wollt und fahrt erstmal mit Bus nach Shuishe und wenn man aussteigt, direkt neben dieser Bushaltestelle kann man schon diese Tages-Bootstour-Ticket kaufen und das lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich gerne machen wollte, aber nicht gemacht habe, war, in Taiwan gibt es zwei Gondole. Einmal in Taipei bei Maokong und einmal bei Sonnenmondsee. Und da habe ich dir vorgeschlagen und sag dir, es gibt nur zwei Gondole in Taiwan, wollen wir mit allen fahren? Ja. Und du sagst, nö, wir machen doch schon mit Maokong und ich musste nicht nochmal fahren. Deswegen, ne, falls ihr nach Sonnenmondsee reist, fahr gerne mit Gondole dort und sag mir mal Bescheid, wie das war.
Schickt Yang ein Foto. Genau, und die Gondel in Maokong fand ich irgendwie, also ich bin natürlich nicht mit der zweiten gefahren, aber in Maokong in Taipei war das schon sehr, sehr toll, weil man auch da einen sehr schönen Blick hat mit Taipei am Horizont, Taipei 101, der dann so rausragt. Das war schon schön und für mich war der Tag am Sonne-Mond-See perfekt. Ich brauchte gar keine Gondel.
Okay, ja, weil na, du der Tourist warst, ich der Reiseführer, dann musste ich mir mehr Gedanken machen, zum Beispiel durch Bambuswald, da stand noch Schild, pass auf, gibt's Affen, Biene, Schlange.
Stimmt.
Da war ich ganz interessiert, wann springt ein Affe raus und prügelt mich? Ist ja zum Glück nichts passiert.
Genau, da war dieses Schild und wir haben gar nichts gesehen. Also ich war da wirklich so ein bisschen Indiana Jones mäßig. Ich habe die ganze Zeit nach links und rechts geguckt und war dann so in Angriffsstellung, aber da war gar nichts. Also es war wirklich sehr entspannt.
Weil ich war wirklich sehr skeptisch. Ich habe auch Artikel solche gelesen, nicht in Sonne-Mond-See, sondern so generell Sehenswürdigkeit, wo es Affen gibt. Die Affen sind sehr aggressiv und ich habe gelesen, es gibt solche Läden, die Stange oder Stäbe verkaufen, damit man sich gegen Affen schützen kann. Und einmal einer hatte so eine Stab gekauft und wurde das von einer Affe weggenommen und damit sie geprügelt.
Ja, die Natur schlägt auch die Menschheit, ne? Auch in der Hinsicht. Oh Mann, also wir haben keine Affen auf der gesamten Reise gesehen und brauchten auch keine Stöcker, um uns zu wehren gegen irgendwas. Was ich aber leider nicht gesehen habe am Sonne-Mond-See und du möchtest noch mit der Gondel fahren und ich möchte das jetzt noch sehen, deswegen haben wir beide noch mal ein Reiseziel.
Warte mal, ich rate mal.
Rate mal.
Neue Frösche.
Ja, genau. Es gibt eine Skulptur von 9 Fröschen, die übereinander liegen, bisschen wie die Bremer Strandmusikanten. Das habe ich leider erst im Nachhinein gesehen und das Boot ist da nicht hingefahren. Deswegen muss ich unbedingt nochmal nach Taiwan, um mir diese Skulptur anzusehen. Das sah sehr lustig aus. Wir sprechen ja gleich nochmal über Gaomei, das kommt als nächstes. Und da ist es genauso wie auch jetzt hier am Sonne-Mond-See. Wenn es irgendwo Tiere gibt, dann sind die in Skulpturen an sehr vielen Stellen verewigt. Das ist sehr schön. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr im Herbst plant, nach Taiwan zu fahren. Es gibt das Sonne-Mond-See-Festival und dann schwimmen Tausende von Menschen von einer Seite zur anderen Seite dieses Sees. Und abends gibt es da noch ein Feuerwerk.
Ach, das habe ich bei dieser Tour gehört. Ich glaube, man darf nur ein oder zweimal pro Jahr in diese Sonne-Mond-See schwimmen und diese Event war eins davon. Oder nur an dem Tag darf man schwimmen.
Genau. Also wirklich sehr schöne Atmosphäre da. Wenn ihr in Taiwan seid, lohnt sich das echt, dorthin zu fahren. Genauso wie unser nächster Ort, das habe ich eben schon erwähnt, Gaomei. Das liegt im Westen an der Küste von Taiwan, an der Mündung vom Daja-Fluss. Und dort gibt es die Gaomei Wetlands. Das ist seit 2005 ein Naturschutzgebiet. Und dort gibt es Krebse zu sehen. Und zwar die Schlammspringerkrebse. Ich habe das nochmal nachgeschaut, oder Schlammspringerkrabben. Die erkennt man daran, dass sie nicht nur im Wasser wie im Land leben können, sondern auch nur eine große Schere haben, was sehr niedlich aussieht. Und das ist wirklich schön. Wir sind ja mit dem Taxi hingefahren und haben uns dann den Weg an der Autobahn hin zur Küste entlang geschlagen und sind noch beinahe von Hunden angefallen worden. Ich dramatisiere das jetzt, aber
2-mal Wildhunde.
Ja, genau. Der eine hat geschlafen. Wir sind ausgestiegen an der Tankstelle mit dem Taxi. Der Hund hat geschlafen und ich habe den nicht gesehen. Und dann haben wir uns zum selben Zeitpunkt beide erschreckt, der Hund und ich. Und wir sind dann schnell auf die andere Straßenseite und der Hund hat weiter gepennt. Also wir sahen nicht so bedrohlich aus wie der Hund scheinbar. Wir sind dann weitergegangen und haben da drei junge Männer geangelt. Und dann gab es wieder einen Hund und da haben wir doch, siehst du, und da hast du dir noch einen Ast genommen, wie du eben erzählt hast von dem Affen, um Verteidigung zu haben, aber auch der Hund war gar nicht interessiert an uns. Wir waren da zu ängstlich und dann kamen wir nach Gaomei zu den Wetlands und da begrüßt einen ein großer Schriftzug von Gaomei und das O sind 2 Krabbenscheren, die zusammengefügt wurden.
Ah, habe ich gar nicht gemerkt. Ich war trotzdem in Schock von dem Hund. Ich wurde als Kind vom Hund attackiert. Deswegen, also ich bin immer habe große Angst, wenn ich aggressive Hunde sehe. Deswegen, also bitte mir keinen Vorwurf machen, dass ich ein Stab genommen habe, um mich zu schützen.
Absolut nachvollziehbar. Ich mache das immer bei Katzen, weil ich als Kind von Katzen angegriffen wurde. Genau, und dann kommt man in diese Wetlands und das ist wirklich auch sehr beeindruckend wieder. Du hast eine ganze Weite an Strand, eine ganze Weite an Küstenlinie, auch mit einem sehr gut ausgebauten Steg, gehst dann dorthin und dann geht man auf einen wirklich großen Steg, der ins Wasser hineinführt. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie in der Nordsee, wenn Ebbe ist. Und dann geht man so aufs Wasser zu und wenn man genau nach links und rechts entlang dieses Steg guckt, dann sieht man die Schlammspringerkrabben, die dann dort essen, die in so kleinen Löchern verschwinden und dabei ihre Schere dann so einklappen. Das sieht ganz süß aus. Und wenn man ein bisschen Geduld hat, dann sieht man auch, dass sich diese Krabben scheinbar auch strecken, also ihre Schere so ausfahren. Und das sieht dann ein bisschen aus, als wenn sie dir zuwinken. Das fand ich ganz süß.
Ich finde, das war so lustig, weil die haben so eine große Schere, das sieht so aus wie so ein Mensch, dessen Arm gebrochen wurde. Und dann haben die so diese, wie heißt das, so Bandage. Ja. Dann ist das sehr groß und wenn die in ihr Löcher rein wollen, müssen die das noch zurücknehmen und so reingehen. Und was ich total niedlich fand, war dieser Fisch. Sieht wie ein Fisch aus, aber irgendwie mit Beinen.
Und der kann auch an Land sein und nicht nur im Wasser. Ich würde sagen, das ist das Ursprung des Lebens auf diesem Planeten. So sah dieses Geschöpf aus. Ich weiß den Namen auch nicht mehr.
Unser Uropa war dort.
Wahrscheinlich, ja, genau. Daher entspringen wir. Aber auch dieses Fischwurm, Fischschlange, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Auch dafür gibt es eine Skulptur dort, wenn man raufgeht auf den Steg.
Genau, und ich habe dort auch gelesen, das war eigentlich so eine Sehenswürdigkeit, so schöner Strand. Dann war Meereswasser total zurückgegangen und dieser Reiseort war lange tot. Aber danach ist diese Wetland entstanden und so wieder ins Leben gekommen.
Genau, also lohnt sich sehr, auch Sonnenuntergänge da anzuschauen. Und wenn man am Ende des Stegs angelangt ist, dann gibt es da auch eine Öffnung und man kann dann ins Wasser gehen. Ein bisschen wie so eine Wattwanderung sah das aus in der Nordsee. Also wirklich sehr schön, lohnt sich auch da mal hinzufahren für einen Tag. Und gegenüber gibt es dann auch Restaurants und auch einen großen Tempel wieder. Also Gaumei ist auch sehr zu empfehlen. Und falls ihr da im Herbst oder Winter seid, dann kann man dort auch extrem viele Zugvögel sehen. Und das soll auch ein sehr beeindruckendes Bild sein, wenn die dann dort entweder Pause machen oder überwintern.
Und was ich null mochte an dem Ort war Mücken. Die waren so aggressiv, dass ich der Geizige wieder nachgegeben habe und sagte, komm, lass ins Taxi steigen,
Ja.
statt auf Bus zu warten, weil wir standen dort 3 Minuten, ich habe irgendwie 6 Mückenstich bekommen.
Stimmt, wir wollten zurück und waren an der Bushaltestelle und das war wirklich so aggressive Mücken habe ich im ganzen Urlaub nicht erlebt, so dass wir dann uns ein Taxi genommen haben. Insgesamt gab es jetzt aber nicht so große Mückenprobleme. Es war wirklich an dieser einen Bushaltestelle in Gaumei, die irgendwie so Probleme gemacht hat. Unser nächster Stop ist Tainan und ich muss mal erzählen, wie wir auf Tainan gekommen sind. Tainan ist nämlich ganz im Süden von Taiwan und zwar waren wir in Taichung beim Friseur und du bist ja mit ihm ins Gespräch gekommen. Bei mir war das so ein bisschen limitiert, obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, hat er eine Schweizer Freundin, konnte aber nicht so viel Deutsch reden und mein Chinesisch ist auch ein bisschen limitiert. Aber er hat uns empfohlen, dass wir unbedingt nach Tainan fahren und das haben wir dann spontan eingeschoben. Tainan ist eine Küstenstadt im Süden, rund 1,9 Millionen Einwohner und gilt als die älteste Stadt der Insel und auch als die Geburtsstadt Taiwans. Und dort findet man auch eine atemberaubende Natur- und Seenlandschaft sowie einen Strand. Und meine Erinnerung ist, als wir nach Tainan gekommen sind, wir sind ja mit dem Schnellzug hingefahren aus Taichung ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden. Und mein erster Eindruck von Tainan war, und ich komme ja selber aus einer Küstenstadt von der Ostsee, es wehte eine leichte Brise, es war bombastisches Wetter und im Bus gab es einen Rettungsring. Das habe ich noch nie gesehen, dass es in einer Küstenstadt ein Rettungsring im Bus war. Das fand ich auch sehr sympathisch, sehr maritim.
Echt? Ich habe festgestellt, ich muss aufmerksamer im Leben werden. Ich habe nichts gemerkt. Aber na, dieser Reisetipp kam von dieser Barbe und der plant auch Ende des Jahres oder nächstes Jahr nach Hamburg zu kommen. Das lohnt sich auf jeden Fall, so lokal mit den Leuten zu sprechen, weil Tainan war gar nicht auf meinem Zettel. Ist aber auch so wirklich üblich, weil ich habe gelesen, also laut Verkehrsamt Taiwans, nur 5% der internationalen Reisenden kommen nach Tainan. Deswegen, das ist so ein Hidden Standort.
Hier im Podcast kriegt ihr die wirklich unbekannten Reiseziele in Taiwan. Also, das war ein schönes Intro in diese Stadt, war ich gleich wie in meiner Heimat. Und auch dort gibt es Tempelanlagen, die sich anzuschauen lohnen. Ich würde aber auf 2 andere Sachen zu sprechen kommen in Tainan, die wirklich beeindruckend waren. So, jetzt muss ich gucken, wie man das ausspricht. Sichao? Ist das richtig?
Sichao.
Cisao?
Sichao.
Cisao?
Kurzer Go und dann kommen wir zum Wörterbuch.
Ja.
Sichao. Also, ja, 4 Gras oder
Ja.
so. 4 und Gras.
Also, ich versuche es noch einmal. Cisao?
Bingo, ja.
Ja. Green Tunnel. Wirklich eine sehr schöne Anlage. Auch dort steht ein großer Tempel, aber das eigentliche Herzstück dieser Anlage ist die Flussfahrt, die man da machen kann. Auch da gibt es verschiedene Flussfahrten. Und du bist dann auf wie so einem Floß mit 40 Leuten, kriegst so einen Spitzhut auf. Ja, also wie man das vielleicht aus Klischees kennt, Reisbauern haben diesen Spitzhut auf. Den kriegen dort alle auf, einfach damit du vor der Sonne geschützt bist. Und dann fährt man so ungefähr eine halbe Stunde auf diesem Floß auf dem Wasser durch so Mangrovenbäume, die ungefähr so übers Wasser auch wachsen, in 1 Meter, 1,50 Meter Höhe. Also man muss teilweise den Kopf einziehen. Und das war wirklich sehr, sehr idyllisch. Man sieht auch hier und da Fische und Vögel. Und die Reiseführerin, die war sehr lustig, habe ich in Erinnerung.
Ja, also na, ich gehe davon aus,
dass ich alles verstanden habe, was genau. Sie gesagt hat.
Sie war so lustig, dass ich gedacht habe, hey, vielleicht könnte sie bei einer Talkshow auftreten, wenn so Themen passen und sowas. Die Leute haben so häufig gelacht und sie war auch einfach engagiert. Ich habe immer Respekt darauf, weil die Leute, die erzählen häufig ganzen Tag lang mehrere Mal dasselbe Ding, dass sie jedes Mal noch mit diesem Engagement auftritt und sowas. Und das war schon beeindruckend, dass die Bäume über uns na, wie Dach war, deswegen heißt das Tunnel. Was mich auch beeindruckt hat, war, das war so wie ein kleiner Fluss, war aber Teil des Meeres. Also das war Salzwasser, hat sie gesagt. Ich war total überrascht, weil das Wasser, teilweise habe ich das Gefühl, war nur 40, 50 Zentimeter tief, war aber Meer.
Genau, man muss sich das vorstellen wie so eine Seenlandschaft. Ich weiß nicht ganz, ob das künstlich angelegt ist oder ob das mal Plantagen waren, aber das war wie so eine Seenlandschaft, weil da wirklich Dutzende Seen nebeneinander waren. Und dieser Green Tunnel, auf dem wir waren, der war sehr erschlossen, weil man da mit den Flossen drauf fahren konnte. Das war also wirklich schön und sie hat auch viele Anekdoten erzählt. Und zum Schluss sagte sie noch, dass man mit dem Ticket auch in das gegenüberliegende Museum kommt, in das Walmuseum. Da liegt ein Walskelett, wirklich sehr groß. Und dann gibt es da noch verschiedene andere Meerestiere, die dort ausgestellt sind. Und sie sagte dann, dass man mit dem Ticket dort kostenlos in das Museum reinkommt, ist heute aber egal, weil der Wächter ist krank. Und dann sind da einfach alle reinmarschiert.
Genau, ja. Und das war eigentlich so ein Militärstandort. Ich meine, das war zuerst von Holländer erobert oder so. Jetzt ist aber nur so eine Sehenswürdigkeit.
Genau. Und was ich auch total spannend fand, gegenüber war eine Schule. Und ich dachte mir so, das muss ja das schönste Umfeld für eine Schule sein, das ich jemals gesehen habe. Weil da war halt nichts außer der Tempel, das Museum und dann diese Bootsfahrten und das eingebettet in so eine schöne Seen-Naturlandschaft.
Ja, apropos Schule, als wir nach Sonne-Mondsee gefahren sind und das war so middle of nowhere, gab es noch katholische Schule auf so einem Dorf. Ja. Fand ich total absurd. Also Taiwan hat auch schon sehr viel Christen, habe ich das Gefühl. Ja, hat mich beeindruckt.
Und da wir immer noch in Tainan sind, muss ich noch erwähnen, was auch sehr schön war, nämlich der Strand dort. Es war der einzige Strand, an dem wir waren auf der Taiwan-Reise. Und vielleicht als Europäer ist man ein bisschen erstaunt, wenn man auf diesen Strand zugeht. Es waren 30 Grad, super Wetter. Du gehst auf den Strand und da liegt niemand. Niemand macht ein Sonnenbad und niemand schwimmt. Das ist halt der Unterschied zwischen Europa und zwischen Asien, dass die Menschen halt den Strand nicht so nutzen wie wir. Es gab halt ein paar Spaziergängerinnen und Spaziergänger und es gab 4 Surfer, denen gerade beigebracht wurde, wie man surft. Und ansonsten war der Strand leer.
Ich finde schon, und wenn man mit mir zusammenreist, hat man häufig impulsive Entscheidungen, wo man hinfährt. So wie als wir nach Lugang, diese Gemeinde, gefahren sind. Ich habe auch gesagt, komm, wir fahren dahin. Ich weiß nicht, was dort gibt, aber ich kenne ein Lied singt über diese Gemeinde. Genauso wie dieser Strand, das heißt Yuguangdao, also Yuguang-Insel. Und da habe ich auf der Karte gesehen und habe gesagt, ich weiß nicht, was da gibt, aber wir müssen dahin, weil ich kenne ein Lied, heißt Yuguangqu. Dann sind wir dahin gefahren. Und total nett, ne? So war wirklich leer. Also ne, ich finde, in Europa findet man selten einen schönen Strand ohne so viele Menschen. Also dort war wirklich ruhig. Wir haben so zwei Gruppen, irgendwie Fototruppe gesehen, so Frauen, die ein Studio beauftragt haben, um schöne Fotos von sich machen zu lassen. Ne? Und auch nette Begegnungen mit einem Briten, der dort irgendwie so Windenergieanlage gebaut hat.
Ja, und er sagt, dort gibt es die schönsten Sonnenuntergänge, die er jemals gesehen hat in Tainan. Also auch da lohnt sich das mal, den Sonnenuntergang zu sehen. Und genau, das ist so auch das Fazit der Reise, mit den Leuten einfach ins Gespräch kommen, auch wenn man vielleicht nicht ganz so gut Chinesisch spricht wie ich. Aber die waren durchweg sehr zugewandt, sehr sympathisch und da kriegt man halt die besten Tipps einfach von den Locals.
Genau, so wie in der Tainan war nicht auf meinem Plan und genauso wie der Friseur Leo hat mir auch empfohlen Nachtmarkt, Daqing Nachtmarkt, weil der hat mich gefragt, wollt ihr auch zu Nachtmarkt? Ich meine, ja, wir wollen zu Fengjia und der hat mir gesagt, ja, Fengjia, das ist für Touristen. Geh zu Daqing, also na, dann sind wir nach Daqing.
Da haben wir gesagt, gefahren. Wir sind keine Touristen, wir sind schon Locals nach 2 Wochen.
Wir sind Locals, die am Nachtmarkt Socken kaufen, total local.
Genau, wir sind jetzt wieder zurück in Taichung auf dem Nachtmarkt und der war wie so eine Kirmes. Da waren halt, also das war wie so ein Rummel, fand ich, das war nicht so wie die Nachtmärkte, die wir in Taipei gesehen haben, sondern der war anders, das war auf so einer großen Fläche, da gab es auch nochmal, gab es natürlich Essen und Getränke, aber viel so, wo man so Glücksspiel machen konnte, Dinge abschießen, Dinge abwerfen, Mahjong spielen und Tiere wurden da auch verkauft, Kaninchen, Hamster und eine Schlange habe ich gesehen an einem Stand. War eine große Mischung. Es gab dort auch Kleidung und da habe ich mir halt Socken gekauft, weil ich Socken brauchte. Also das war wirklich sehr, sehr local. Auch keine Touristen, war nochmal ein schöner Kontrast einfach, auch den zu sehen. Und das Essen war da auch fantastisch einfach. Aber wenn wir irgendwas vergessen habt oder ihr schon mal in Taiwan wart und sagt, das hättet ihr auch unbedingt besuchen müssen, dann schickt uns doch entweder bei Instagram china-podcast eine Direktmessage oder eine Mail an chinapodcast@gmx.de. Da freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns Tipps gibt. Und wir gehen jetzt nochmal weiter und erklären euch nochmal so ein bisschen, was grundsätzlich bei einer Reise in Taiwan interessant sein könnte, nämlich das Thema Fortbewegung. Wir sind ja viel mit Bussen gefahren. Busse sind unfassbar günstig. Die Fahrt kostet 1-2 Euro. Aber es gibt nicht wirklich eine Übersetzung, was es schwierig macht, wenn man nicht die Schriftzeichen beherrscht, sich zu orientieren. Hast du dann eine App, die du empfehlen kannst, um sich besser zu orientieren?
Das war so, jede Stadt hat so ein bisschen eigenes. Aber Google Maps kann man schon nutzen, um sich zu orientieren. Man muss nur aufpassen, dass die Reiseplan, die Fahrtplan nicht immer stimmt. Also das war schon mehrere Mal falsch, dass der Bus nicht kommt. Deswegen, man muss eher sich orientieren auf Papierfahrtplan. Na, zumindest die Zeit kann man immer lesen.
Und es gab auch einige Bushaltestellen, an denen es digitale Displays gab, wo man die Linie anklickt und dann sehen kann, wie die fahren. Das habe ich auch noch nie erlebt.
Das war in Taichung, aber ich muss sagen, das war total Katastrophe, weil du hast auf mich gewartet, während ich überall getippt habe. Und man tippt einmal und wartet 3 bis 5 Sekunden, bis dein Monitor reagiert. Und wir haben in First Square in Taichung übernachtet. Also dieser Platz, das ist so ein zentrales Buszentrum. Und dein Monitor, du kannst einmal nur eine Buslinie sehen und dort gibt es irgendwie 30 Busse, die dort halten. Ich habe jedes Mal 5 Minuten gebraucht, um unser Bus richtig finden zu können, weil der Monitor so langsam reagiert. Ja. Und während Leute hinter mir standen, dann haben meine Achsel schon geschwitzt, weil ich dachte, oh Gott, die wollen auch diese Busplan mal schauen. Aber ich war noch gar nicht durch.
Ja. Genau, also Busse sind wirklich das beste Verkehrsmittel, aber jetzt als Nicht-Einheimischer doch ein bisschen schwierig zu navigieren. Wie sieht's da mit den Zügen aus? Du hast ja eben schon erzählt, es gibt Schnellzüge, es gibt Mittelschnellzüge und es gibt nicht so schnelle Züge. Eigentlich ein sehr gutes Transportmittel, um von Stadt zu Stadt zu kommen in Taiwan, oder?
Genau, man muss nur aufpassen, mit welchen Betreiber man fährt. Es gibt einen Schnellzug, also das heißt HSR, High Speed Rail, und es gibt Taitie, das ist die Taiwan Nationaleisenbahn. Und eine Taiwan Eisenbahn, die betreiben dann nur so wie Regionalzug oder Schnellzug zwischen Städten, die nicht so ganz schnell sind. Ne? Die zum Beispiel Puyoma oder sowas, die sind nicht HSR, die sind nochmal langsamer. Weil ich glaube, na, wir sind mit Schnellzug nach Taichung gefahren, das dauert eine Stunde. Wenn man mit Schnellzug von Taiwan Eisenbahn, das dauert irgendwie 2 Stunden, also viel länger. Aber man muss aufpassen, wenn man mit Schnellzug fährt, kann man nicht mit EasyCard fahren. Auch wenn man mit Schnellzug von Nationaleisenbahn fährt, da muss man zusätzliche Ticket kaufen. Aber sonst, wenn du mit Regionalzüge fährst, kannst du einfach dein EasyCard nehmen.
Genau, EasyCard haben wir in der letzten Folge erklärt. Ist so ein bisschen wie die Oyster-Card in London, also eine Karte, mit der man U-Bahn fahren kann, Bus fahren kann und auch in manchen Geschäften bezahlen kann. Eine Empfehlung ist noch, das klingt jetzt so, als wenn wir da so reich durchs Leben gehen, aber wenn man in den Zügen Business Class bucht, ich weiß gar nicht, ob das so viel teurer ist, aber dann kriegt man noch einerseits mehr Beinfreiheit, sehr bequeme Sitze und noch Snacks und Drinks dazu, also Wasser, jetzt nicht Drinks im Sinne von Cocktails, Getränke dazu, was auch nochmal ein netter Vorteil ist, wenn man so 2 Stunden fährt oder so.
Genau, und was ich vor Ort gelernt habe, trau dich einfach, was die Leute gemacht haben, nämlich wenn Schaffner kommt, wollen sie Schokokekse oder Erdbeerkekse, sag einfach, gib mir beides und kriegst du beides. Das habe ich gesehen und dachte, wow, das sage ich auch.
Das ist gut, ja. Wie viele Schokokekse möchten Sie?
Die Antwort ist ja.
Einfach zugreifen, ist mit im Preis drinne. Dann Taxifahrt, haben wir auch oft gemacht, ist im Schnitt deutlich günstiger als in Deutschland, gerade Langstrecke, wenn man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fährt. Aber man muss ein bisschen aufpassen, damit man nicht abgezockt wird, oder?
Genau, also wenn man normal Taxi ruft auf der Straße, da gibt's überall sehr viele, kann man einfach rufen. Dann kann man mit Bargeld zahlen und mit EasyCard. Und weil wir immer am Automat Bargeld holen mussten, ich wollte nicht so viel Bargeld haben. Zudem, na, wir sind Touristen. Ich weiß nicht, ob der Taxifahrer richtig fährt. Deswegen, ich habe immer Uber benutzt und kann man einfach buchen. Und das war uns einmal passiert, dass der Taxifahrer immer super lang gefahren ist. Ich weiß nicht warum, weil eine Uber empfiehlt dir immer, das kostet circa eine Spanne und am Ende kostet immer weniger als der höchste Wert. Und einmal ist uns passiert, dass das $400-500 mehr gekostet hat und ich war so sauer, dass ich zweimal meinen Kommentar an den Taxifahrer geendet habe und am Ende ihm 2 Sterne gegeben habe. Aber ich habe erstmal so eine 4 Sterne gegeben, weil ich dachte, wenn ich 2 Sterne gebe, vielleicht trackt er mich und prügelt uns. Danach, nachdem wir Taichung verlassen haben, habe ich meinen Kommentar nochmal geändert zu 2 Sternen.
Das war ja die Fahrt nach Gaomei. Du hattest ja schon einen Stock in der Hand, weil du dich vor den Hunden verteidigen musstest. Den hättest du ja behalten können für den Taxifahrer. Dann kommen wir noch zum Abschluss zu ein paar lustigen Beobachtungen, die wir so in Taiwan gemacht haben, die vielleicht ja ungewöhnlich sind aus europäischer Sicht. Hast du da einen besonderen Favoriten?
Ich habe einen Favorit, betrifft Taichung, was mich total beeindruckt hat. Dort gibt's so viel Pornoläden. Deswegen für unsere Zuhörer, die so Affinität an Filme haben, komm gerne nach Taichung und da gibt's große Auswahl. Also ich weiß nicht, ob die Auswahl groß war. Wir sind in keinen Laden reingekommen, aber da gab es so viele Läden. Das war total beeindruckend.
Möchte ich korrigieren, dafür sind in keinen Laden reingegangen. Du hast gerade gesagt, reingekommen. Das heißt, als wenn wir abgelehnt worden wären. Wir wollten aber gar nicht in einen Laden rein, okay, um das klarzustellen. Haben wir in Taichung nicht auch Werbung gesehen für Brustimplantate auf so einem großen Plakat?
Es gab einfach so viel Werbung so von Beauty-OP oder ne, so Boobjobs und sowas. Ne, Beauty-OP, auch so eine sehr bekannte Sängerin, hat da so ein bisschen getanzt und da gibt's diese Beschriftung, meine Beauty kommt von Beauty-OP XY. Und dann dachte ich, wow, sehr ehrlich. Und auch so Kosmetikladen oder sowas, was mich total beeindruckt hat. Wir waren in Keelung, ich glaube, und das war so dörflich und dann gab's so ein riesiges Plakat und 2 Frauen in Bikini schwebt im Raum und dann da steht die Beschriftung, also 0 Gravity BH, deswegen schweben die im Raum.
Ja, sie gehen sehr offen mit dem Thema um, Beauty-OPs. Eine Sache, die ich beobachtet habe, wirklich quer durch Taiwan und die ich dann, das wurde immer amüsanter und absurder von Mal zu Mal, waren Tiere in Kinderwagen. Also es fing an mit einem Hund in einem Kinderwagen, der so geschoben wurde. Kann ja sein, das Tier ist faul oder hat schon ein lahmes Bein oder so. Und das ging dann immer weiter und es hat sich wirklich potenziert. Dann haben wir gesehen, ein Doppeldecker-Kinderwagen, wo oben und unten ein Hund sitzt, drinne saß. Dann gab es noch einen mit einer Katze drinne. Dann habe ich noch einen gesehen, ein Hund, der eine Skibrille getragen hat in diesem Kinderwagen. Das Absurdeste war dann letztendlich ein Kinderwagen mit vier Katzen drin und an diesem Kinderwagen waren drei Ventilatoren befestigt, weil es so warm war, damit die Katzen kühl bleiben. Das fand ich irgendwie sehr amüsant. Und das Letzte noch, wenn ihr mal in Taiwan seid und auf der Straße spazieren geht und dann für Elise hört, das Musikstück, dann wundert euch nicht, dann kommt nämlich die Müllabfuhr. Denn die Müllautos dort spielen dieses Lied ab und dann stellen sich die Leute auf die Straße und schmeißen dann ihren Müll in den Müllwagen rein oder rennen völlig hektisch aus der vierten Etage runter, um noch ihren Müll loszuwerden. Das fand ich sehr amüsant und ein schönes Lied, was ich in diesem Kontext der Müllabfuhr gar nicht erwartet hätte. Das war unser Reisebericht Taiwan in zwei Folgen. Wir hoffen sehr, euch hat er gefallen, genauso gut, wie es uns gefallen hat. Und vielleicht konnten wir euch ja inspirieren, mal nach Taiwan zu fahren und das Land zu erkunden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch bitte weiter und hinterlasse uns doch auch gern eine positive Bewertung auf dem Podcast-Player, wo du uns gerade hörst. Ausführliche Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes und auf unserem China-Blog. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.